Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Podcast 7700 Tage. Hier sind zwei Jungs, die miteinander schon lange unterwegs sind. Sascha Stieler an meiner Seite.
Hallo, mein Schatz.
Ich bin Antonio Lukaciu und heute geht es wirklich um Dinge, die eigentlich die Welt nicht braucht. Ja. Es geht um Themen, die schön sind. Es geht um darum, wie man Songs schreibt zum Beispiel. Das ist heute unser Oberthema. Und es ist verrückt. Man steht auf in einer Welt, wo es darum geht, alte weiße Männer wollen irgendwelche Inseln besetzen. Und es geht darum, wie man am schnellsten und billigsten Panzer herstellt. Und wie man die Erde noch mehr ausbeuten kann, wo man so denkt, ja, schöner Tag, lass darüber reden, wie man sich's schön macht. Und ja. Lass darüber reden, wo alle sagen, braucht man eigentlich gar nicht. Das ist Firlefanz. Das, was wir hier machen, Sascha und Stieler und ich, das ist Firlefanz, wenn man in dieser Welt beharrt und in der Welt bleibt, die um die es gerade so geht. Wenn man in die Medien guckt und dann denke ich immer so, mach das Telefon einfach aus und mach das, was dich glücklich macht und was vielleicht im besten Falle sogar noch die Nachbarin und die Omi daneben auch noch glücklich macht. Es geht um Musik.
Und es geht vor allem darum, wie wir all das von dir Gesagte in einen guten Song packen können.
Oh Gott.
Es geht um diesen schönen Spruch, Futter für die Seele. Ja.
Ja.
Und bei allem, dass man das natürlich Firlefanz nennen kann, kann man auch einfach sagen, es ist Futter für die Seele. Gute Musik ist Futter für die Seele. Und darum soll es heute gehen. Wie kann man dieses Futter herstellen? Das ist sozusagen ein Podcast nicht nur jetzt für Musiker und Musikerinnen, sondern vielleicht auch für Leute, die mal einen Einblick haben wollen, wie sowas passiert, weil es ist ja ein großes Mysterium, wie entstehen Songs und vor allem gute Songs. Es kann aber auch sicherlich hilfreich sein für den oder die ein oder andere, die selber einfach mal zu Hause ein bisschen Gitarre spielen, ein bisschen Klavier, das hobbymäßig machen und sagen, na jetzt sag doch mal, wie funktioniert das denn? Deshalb herzlich willkommen. Antonio, ich fühle deine Energie. Ich kann das aufhören. Wir klammern das oft in unserem Podcast aus. Ja, ja. Ist kein Polit-Podcast, aber das kommt natürlich auch alles bei mir an.
Ja, und ich denke so, es kann doch nicht wirklich das Ziel des Lebens sein, dass man sich so runterziehen lässt. Mhm. Also, und dass man diesen Menschen so viel Macht gibt und dass auch dieses Schlechte wieder so Einzug hält und dass das vollkommen in Ordnung ist. Und man kann das gar nicht in die Musik übertragen. Das geht einfach gar nicht. Das ist so. Und ich möchte auch eigentlich eher was dagegen setzen. Und es ist super interessant, wie jeder Komponist und jede Komponistin in ihrer Zeit damit umgegangen ist. Mhm. Wo man weiß es ja einfach automatisch von Beethoven, der sich mit Napoleon auseinandersetzen musste.
Ja.
Aber auch jeder Komponist damals hatte irgendeinen Herrscher, der gesagt hat, ey, schreib das aber bitte so und so, das darf nicht zu lang sein und oh, das ist mir aber jetzt aber ein bisschen zu anstrengend.
Ja.
Also wo man im direkten Kontakt teilweise war und angestellt war, wo Musik ja auch nur eine Dienstleistung war und nicht nur noch was Tieferes vielleicht für manche. Und dann heutzutage oder im 20. Jahrhundert Schostakowitsch, der unter Stalin irgendwie Musik geschrieben hat, wo du denkst, wow, der bedeutendste Komponist damals in so einem Regime und auch der es wirklich sehr schwer hatte.
Ja.
Und manche Botschaften wirklich verpacken muss. Und trotzdem versteht man es.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Besondere an Musik. Es hat ganz, ganz viel in sich. Und manchmal machen wir mehr draus, als es ist. Also so ein Stück bekommt dann über Generationen und über Dekaden dann noch mehr Tiefe.
Ja.
Aber allein schon, dass man so Stücke auch adressieren kann an jemanden, für jemanden, für etwas, für eine Idee, da steckt doch mehr drin als Töne, würde ich sagen.
Absolut. Und ich finde, das eigentlich Schönste auch mit an Musik ist, dass es was Universelles ist, ne? Auch wenn es abgedroschen ist. Es ist aber die Sprache für alle. Und das ist für alle keine Fremdsprache, ja? Sondern es ist für alle fühlen das. Es ist ein Mysterium bis heute, warum Musik so emotional wirkt, ne? Und was das Geheimnis eigentlich ist. Und das macht uns ja zu Menschen, ja? Das unterscheidet uns auch von der Tierwelt, ja? Dass wir das empfinden können. Und das ist was Wunderschönes, diese universelle Sprache und dass es was Völkerverbindendes ist, nicht wahr? Also plötzlich gibt es nicht mehr diese Trennungen und es gibt auch nicht die Trennung zwischen Arm und Reich und zwischen wo kommst du her, sondern wenn wir uns beschäftigen mit Musikern, Musikerinnen von woanders, spielt es überhaupt keine Rolle, wie derjenige aussieht, woher er kommt. Mhm. Die Musik macht es, ja, und die berührt uns oder berührt uns eben auch nicht, ja. Und das ist was wunderschönes.
Ich habe zwei Beispiele dafür, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Ich habe gestern bei einer Podiumsdiskussion gespielt, wo es um die Zukunft Europas ging,
ja,
um die Wirtschaft Europas, und da haben verschiedene Minister gesprochen. Und unter anderem auch eine ziemlich bekannte Wirtschaftsjournalistin, mhm, Anja Kohl heißt sie. Und die hat ein paar Punkte gesagt, die ein paar Leuten nicht gefallen haben.
Ja.
Und die haben das auch kundgetan.
Ja.
Und ein paar Minuten später habe ich Musik gemacht.
Ja.
Und die Leute, die voll aggro waren, ja, die waren plötzlich wieder so voll dabei. Es war voll krass, das zu sehen,
ja,
wie das wieder so einen kann.
Ja.
Davor so, ah nein, nein, das geht ja gar, ja, nicht, ja, und, ja, so. Und dann kommt Musik und dann macht es was mit den Leuten. Ja. Das ist so...
heilende Wirkung.
Hat eine heilende Wirkung.
Ja.
Und weil du über Ländergrenzen gesprochen hast, die plötzlich verschoben werden. Trotzdem hat ja jede Region so ihre Musik und auch, ja, ihren Klang und auch ihren Vibe.
Ja.
Ich habe letztens ein Experiment zum Essen gemacht. Ich habe indische Musik aufgelegt. Und man isst plötzlich ganz anders.
Ja, das glaube ich. Das kann ich fühlen.
Und,
ja,
und das ist total absurd,
ja,
wie das plötzlich alles verändert. Das, ja, ganze Gefühl dafür von, ah, hier liegt ein Schnitzel,
ja,
ist
ja
plötzlich,
ja,
so, ey, was ist das? Also, das passt gar nicht zur Musik. Und man sitzt auch anders da. Und da, und kurz, ja, danach habe ich dann chinesische Musik angemacht.
Ja.
Und das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja. Und trotzdem kann man das alles erklären. Es, mhm, auch andere Art und Weisen von Tonleitern, die da, ja, gespielt werden. Die Tonfolgen sind anders und, ja, es hat eine andere Struktur auch. Mhm. Aber es ist trotzdem genau die gleiche Musik. Es sind genau die gleichen Töne, bloß eine andere Anordnung von Tönen.
Ja.
Und ich kann mich daran erinnern, dass das auch für die Menschen, zum Beispiel in China, sehr befremdlich war, als wir plötzlich improvisiert haben und, mhm, Jazz gemacht haben. Es ist schon lange her. Also ich war 2008 das letzte Mal da und habe,
ja,
recht viele Konzerte da gespielt mit einer Jazzband. Und wir haben als letztes Stück immer so ein ganz berühmtes chinesisches Stück gespielt. Es ging so da, 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 da. Mhm. Und zuvor waren alle so, okay, was ist das? Und dann haben wir dieses Stück gespielt,
ja,
mit unseren Instrumenten.
Ja.
Die dort vielleicht auch nicht ganz so typisch sind.
Ja.
Und die Leute sind ausgerastet. Jedes Mal nur bei dem Stück. Und ich dachte, wir hätten uns auch alles andere sparen können.
Ja.
Das hätte die glücklich gemacht. Ja. Aber Wahnsinn.
Ja.
Was es macht, wie tief das in uns drin sitzt, mhm, wie wir geprägt davon sind, auch welche Tonfolgen wir hören.
Ja.
Über viele, viele Generationen, welche Tonfolgen, Harmonien,
ja,
was das mit einem macht. Und ich finde das super spannend,
ja,
wie viel Inhalt da auch drin steckt. Ne?
Mhm, mhm. Wir wollen euch heute auf jeden Fall mal einmal mitnehmen, so ein bisschen hinter die Kulissen, hinter den Song gucken. Wie entstehen eigentlich Songs? Im besten Falle, wie entsteht ein guter Song? Und Antonio, es gibt zweierlei Betrachtungsweisen. Es gibt natürlich die unsere, da würde ich gerne später noch drauf zurückkommen. Wie, mhm, schreiben wir eigentlich einen Song und welche Songs sind gelungen und welche vielleicht nicht? Ja. Und sicherlich da euch mal so einen subjektiven Einblick geben. Aber es gibt auch erstmal die objektive Ebene. Wie schreibt man überhaupt einen Song? Ja, ist so ein bisschen ein Mysterium vielleicht, für manche vielleicht auch nicht. Deshalb, Antonio, würde ich einmal so ein bisschen was Generelles eigentlich dazu sagen, ja, bevor wir wieder abdriften und am Ende der Sendung feststellen, dass wir nicht darüber gesprochen haben.
Wie bei der letzten Sendung.
Wie man, genau, die letzte Sendung über unsere Tour.
Wie man plant man eine Tour, wenn ich das durchgehört habe? Also, wenn jemand sich mit einem Block hingesetzt, ja, hat und so einem Stift und angefangen hat zu schreiben, To-Do-Liste, ja, wie mache ich eine, oder wie plane ich eine
jetzt
Tour?
Jetzt kommen die Tipps.
So, Tipp 1 aufgeschrieben, so, weißt, ja, du, Punkt 1 auf, Punkt gesetzt und dann gewartet.
Ja,
und dann,
genau,
war die Sendung vorbei. Und dann dachte, genau, ich so, okay, jetzt weiß ich auch nicht, wie ich eine Tour plane. Aber wer das wirklich gerne wissen möchte,
ja,
und wirklich Tipps braucht, das meine ich jetzt wirklich ernst,
mhm,
schreibt uns einfach oder schreibt mir einfach an info@egolaut.de.
Ja.
Wenn jemand wirklich Tipps haben möchte, ich fange gerade mit Mucke an und ich habe noch gar keinen Plan, schreib mir bitte. Ich gucke mir das gerne an und denk mit drüber nach, was man da machen kann.
Ja.
Ich würde dir jetzt keine Konzerte buchen, aber ich würde dir erstmal schauen, wie könnte man starten? Und dass man erstmal vielleicht auch so einen Plan sich macht für 1 oder 2 Jahre erstmal. Mhm. Wie startet man, wie macht man erstmal kleine erste Konzerte?
Mhm.
Schreib uns gerne an info@egolaut.de.
Ja.
Ich antworte dir auf jeden Fall.
Schön. Antonio, jetzt hoffe ich, dass nicht 400 E-Mails bei dir
reinkommen. Aber
er sagte es und war dann zwei Wochen später nicht gesehen.
Ja, und dann nur noch, diese Domain ist nicht mehr vorhanden.
Nein. Das ist schön. Also der Austausch ist wichtig. Ne? Wir haben neulich erst mit Dota Care gesprochen. Eine ganz tolle Singer-Songwriterin, die gerade auf Tournee ist. Auch übrigens sehr zu empfehlen, da mal hinzugehen. Und bei Dota ist es wirklich auch für uns aus unserer Sicht unglaublich beeindruckend, wie diese Frau nicht nur Musik macht, sondern auf eine sehr moderne und sehr eigene Art und Weise ihr Business führt. Unfassbar.
Ja.
Also
super spannend.
Sie ist noch Mutter von drei Kindern, glaube ich, und es ist, man fragt sich, gibt's diese Frau fünfmal oder wie macht sie das? War auf jeden Fall für uns super inspirierend und das vielleicht auch ein Tipp, Austausch immer das Beste.
Ja, und es ist so schön zu merken, dass man einfach machen muss.
Ja.
Also man kann so viel Zeit, die man rumsitzt im Zug oder wo man einfach sinnlos rumscrollt, man kann die anders nutzen, indem man einfach dranbleibt an einer Sache und dann wächst man da anders rein, als eben, man fängt nie an.
So. Ja.
Und man merkt auch, es ist vollkommen okay, Fehler zu machen.
Ja.
Einfach, Punkt.
Ja.
Und dann abputzen weiter.
Mhm. So ist es. Antonio, bevor wir noch ins nächste Thema einsteigen, jetzt aber, wie schreibt man einen Song?
Jetzt bin ich gespannt.
So, ihr Lieben, mir hat es immer gut getan, wenn man das Ganze erstmal runterbricht und so diese ganzen Hürden und dieses Ganze wie groß könnte, ist das jetzt ein Hit oder wie macht man das überhaupt, erstmal runterbricht aufs Wesentliche. Deshalb, es sei euch gesagt, es gibt zwei Arten von Songs. Und wir reden erstmal nicht über Mozart, sondern wir reden über wirkliches Songwriting, nicht über Komposition im Allgemeinen. Ne? Es gibt zwei Arten von Songs.
Also Lieder schreiben.
Genau.
Darum geht es erstmal.
Genau.
Es geht jetzt nicht um die Sonatenhauptsatzform.
Richtig, genau. Ja. Um Lieder und Songs. Das kann instrumental sein, das kann auch ein Popsong sein, Jazzsong, whatever. Es gibt zwei Arten. Es gibt nämlich das Thema Gefühlssong, wo du über Gefühle sprichst, ne, oder singst. Und es gibt die Geschichte. Ja. In diesen zwei Welten spielen 95% aller Songs. Entweder es geht um ein Gefühl, Liebe ist natürlich sehr vorne dran, Trauer, Wut, alles Mögliche. Oder es gibt eben die Geschichte, oftmals persönlich oder witzig. Ja? Man sollte sich oftmals nur für eine Sache entscheiden. Es ist manchmal schwierig, wenn sich das sehr mischt. Ja? Deshalb diese beiden Welten. Dann haben wir die Songstruktur. Die klassische Struktur ist Strophe, Refrain, Bridge, Refrain. Man kann diese Form brechen und es gibt Unmengen von Beispielen, wo diese Form gebrochen wird. Wichtig ist nur, wenn man sie bricht, sollte einem klar sein, was man damit bricht. Ja? Deshalb, wenn man erstmal so. Und warum, genau. Also, wenn man sich an dieser Struktur erstmal orientiert, ist super. Jetzt ist die Frage, was passiert in der Strophe, was passiert in dem Refrain? Ganz kurz gesagt, der Refrain ist kein Ort für Rätsel. Der Refrain ist...
Sehr gut zusammengefasst.
Ja, der Refrain ist klar, der Refrain ist emotional, meistens wirkt etwas kräftiger als die Strophe. Ja. Und man muss sagen, der Refrain bleibt hängen. Ja, in der Strophe, die Strophe kann kryptisch sein, sie kann die Geschichte vorantreiben, da können Wortspiele vorkommen, alles mögliche. Ja, in der Strophe kann vieles passieren, oftmals natürlich die Handlung oder man beschreibt, was weiß ich, zum Beispiel, wenn man über Gefühle singt, kann man zum Beispiel sagen, okay, was wäre dieses Gefühl, wenn es eine Person wäre, ja? Wie würde dieses Gefühl Liebe durch die Straße gehen? Ja, alles sieht plötzlich toll aus. Der einzige MDMA-Zustand, ja, sowas. So. Und der
also das, was ich immer habe, wenn
das,
ich ins Studio, Studio komme zu dir.
Absolut.
Dann
mache
ich die Tür auf und dann kommt der Refrain.
Absolut. Dann muss man sagen, die häufigsten Fehler, und das passiert uns bis heute, so, und das passiert jedem, der Songs schreibt, ist zu viele Akkorde, zu viel Text und zu viele Ideen auf dem Haufen. Ja, das passiert auch. Es ist ein ganz normaler kreativer Prozess, dass man oftmals ganz viele Ideen in den Song packen will. Ja, und sagt, ja, das muss da auch noch rein. Oftmals, nicht immer, aber oftmals ist die Reduktion der wesentliche Faktor. Ja, also Ideen immer klarer fassen sozusagen, ne, immer mehr zuspitzen. Dann muss man sagen, oftmals schlägt das Persönliche das Allgemeine. Ja, es geht nicht darum, die Welt in einem Song neu zu erfinden, Songwriting neu zu erfinden. Die Songs, die uns berühren, sind oftmals persönlich. Ja? Deshalb, es geht darum, rauszufinden, wie drücke ich das aus? Sowohl in Text als auch in der Musik. ja, was Eigenes finden, ist das Wichtige. Nicht zu sagen, ich revolutioniere jetzt Musikgeschichte. Ein großer Tipp. Erst schreiben, dann bewerten. Hilft uns oftmals, weil wir sind zu zweit, haben wir schon immer mal drüber geredet. Wäre aber auch ein großer Tipp für Songwriting. Erst mal machen, später bewerten. Ne? Einmal weglegen, einfach im Flow sein. Ein guter Song hat meistens ein Gefühl, was nicht erdacht ist über Wochen, sondern was intuitiv aus einem rauskam. So sind auch viele unserer Songs entstanden. Darüber reden wir gleich. Ja? Ja. Und man muss sagen, oftmals ist es so, Melodie schlägt alles. Wenn du einen Text hast, der okay ist, aber du hast eine absolute Wahnsinnsmelodie, ja, die man sofort mitsingen kann, das ist oftmals das große Tool, was uns berührt, was hängen bleibt. Selbst wenn meine Harmonie darunter so ein bisschen schräg erscheint, eine gute Melodie schlägt oft alles. Deshalb.
Und im besten Falle natürlich, wenn dann der Text, also jetzt, wir gehen mal von der Doom-Musik weg, wenn dann der Text auch noch zusammen catcht mit der Melodie, ja, das ist es dann.
Dann so. Absolut. Und man muss sagen, oftmals, gerade wenn man instrumentale Musik macht, du machst das auch oft, weil du, und da ist vielleicht auch jetzt der Übergang zum Duo, du fungierst mit deinem Saxophon ja so ein bisschen in deiner Vorstellung wie als ein Sänger. Ja?
Absolut.
Ist es so, legt das Instrument weg und singt eine Melodie und wenn man sie singt, merkt man eigentlich intuitiv, ob sich das natürlich anfühlt oder nicht.
Das Besondere daran auch ist, erstmal danke, Sasch, sehr gut vorbereitet.
Ja, danke.
Das Besondere ist, dass auch jede Tonart eine andere Farbe hat.
Mhm.
Und dass jede Tonhöhe dann auch, oder beziehungsweise auch die Art und Weise, worum sich das Stück tonal dreht, entscheidet, ob es aufgeht und stimmig ist.
Mhm.
Oder nicht. Also es gibt ja viele Melodien, die zum Beispiel strahlen und wenn du die aber in einer Tonart spielst, die nicht strahlt, dann geht das nicht auf.
Ja.
Wiederum andersherum ist es genauso auch, dass du die perfekte Tonart für dein Instrument finden musst, wo dein Instrument so klingt, dass es zu dem Song passt und auch zur Stimme.
Mhm.
Und so hat jedes Instrument ja auch seine Möglichkeiten und dahin auch seine Grenzen.
Ja.
Also du wirst mit einem Kontrabass selten
Nummer 1 Hit
oben spielen und dann zupfen, sondern das ist eben eine andere Funktion dahingehend. Ne?
Ja.
Und so ist es auch genauso auch bei einer Oboe, die funktioniert halt im Kontext zusammen mit dem Ensemble fantastisch und kann unglaublich tolle Melodiebögen spielen, die im Kontext und in der Musik wahnsinnig gut funktionieren.
Ja.
Währenddessen eben zum Beispiel ein Bariton-Saxophon auch wieder sehr begrenzt halt ist.
Ja.
Trotz allem, und das ist halt das Besondere auch an Musik, besonders als Performer und der das dann auch auf die Bühne bringt oder aufnimmt, geht es am meisten, am schlussendlich am meisten dann um die Person an sich auch.
Ja.
Welche Person singt das?
Mhm.
Mit welcher Haltung? Welche Geschichte transportiert sie? Und warum macht sie das? Wie macht sie das? Es sind so viele Ws, die entscheiden, ob ein Song lebendig wird, über viele Jahre auch trotzdem sich weiterträgt.
Mhm.
Und da gibt es ja unglaublich viele Beispiele, gerade in der modernen Musik und seit es eben Aufnahmen gibt und die immer mehr perfektioniert wurden und die technischen Möglichkeiten sich so entwickelt haben, dass man das so auch festhalten kann.
Mhm.
Umso mehr bleiben Menschen in Erinnerung, die absolute Performer waren und dieses Gefühl konservieren konnten von einem Song.
Ja.
Ich musste da sofort an Miles Davis denken,
an
Louis Armstrong, Elvis Presley, die Beatles,
Frank Sinatra,
Mercury, Luciano Pavarotti.
Mhm.
Alles Leute, die, das ist zeitlos.
Mhm.
Weil sie irgendetwas haben in sich und das auch so transportieren können, durch einen Song, dass etwas zu Klassikern wird.
Ja, um die Verbindung nochmal zu dem, was wir machen, herzustellen, muss man sagen, gerade einen guten Song, manchmal kann man das fühlen beim Schreiben, dass man was gefunden hat, wo man merkt, oh, das macht richtig, das klickt. Ne?
Mhm.
Aber oftmals ist es so, dass man eigentlich in dem Prozess noch gar nicht bewerten kann oder sagen kann, ist das jetzt ein sehr guter Song, ist das nur ein guter Song oder ist das ein Song, den man eben auch mal geschrieben hat. Ja? Oftmals ist es so, Songs brauchen Zeit und man muss sie auch einige Male weglegen. Ja? Und was da auch noch sozusagen der Tipp wäre, ist schreiben, schreiben, schreiben. Man kann nicht von sich selber erwarten, und da rede ich gar nicht nur über Songwriting, sondern allgemein über Kreativität, dass wenn man mit einer Sache beginnt, dass sie sofort großartig ist. Ja? Es ist eine Reise, es ist ein Weg. Und natürlich ist es so, je öfter man eine Sache macht, desto besser wird man. Ja? Du kannst auch nicht auf Snowboard steigen und sagen, jetzt fahre ich einen Weltrekord. Ja? So, du fängst langsam an. Ja? Und irgendwann fühlst du dich sicher damit. Ähnlich ist es beim Songwriting. Je mehr du das machst, desto besser werden meistens auch die Songs. Ja? Und umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein richtig guter Song bei rumkommt. Wir selber haben viel Erfahrung damit gemacht, dass wir eigentlich oftmals erst danach wussten, was sind denn jetzt gute Songs? Ich erinnere mich noch an unseren Song Plugwitz. Wahrscheinlich der Du-Song stand jetzt. Ja. Und ich weiß noch, der war auf unserem ersten richtigen Album, Kompott geht immer. Wir haben uns dagegen entschieden, dazu ein Musikvideo zu machen, weil wir dachten, ja, ist halt ein Song von den 10 auf dieser Platte. Aber dass es sozusagen so die Du-Melodie wird, war in dem Moment nicht klar.
Ich kann mich sehr gut an den Song erinnern,
ja,
wie er entstanden ist.
Ja.
Und zwar habe ich zu Hause angefangen mit diesem G-Moll-Akkord in der linken Hand.
Wir schreiben übrigens viel in G-Moll, weil du hattest die Tonart angesprochen und die Duo-Tonart, also wenn es eine gibt, ich glaube, es sind sehr viele Stücke von uns in G-Moll, falls euch das...
B-Dur und so, ja, ist eine sehr schöne Tonart. Ja. Ich mag das. Klingt
passt
auch
mal, halt sehr gut auf dem Saxophon.
Passt auch zu meinem Sound am besten mit. Ich mag die Tonart einfach sehr.
Ja.
Die passt sehr gut zu mir. Man muss ja auch sagen, Saxophon ist ja eh nochmal transponiert.
Ja.
Was für auf Leute für auf dem Klavier G-Moll ist, ist für mich E-Moll.
Ja. Also E-Moll. Ja, ja, voll. Genau.
Muss aber überlegen.
Du hast überlegt.
Ja. Nee, aber, und ich habe angefangen mit der Melodie. Und das hatte ich irgendwie. Ja. Und das kam, damit kam ich zu dir.
Ja.
Und hab dir das gezeigt. Und dann haben wir den B-Teil dazu geschrieben.
Ja.
Und haben es einer Person geschrieben.
Ja.
Und das war sozusagen wie ein Geschenk an sie.
Okay.
Die Person, ich erzähl dir nachher, wer es war.
Okay, ja, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
In unserem nächsten Umfeld.
Ja.
Und hab es vorgespielt und gesagt, ja, es passt gar nicht. Und dann gesagt, es ist nicht cool. Und damals war der Song noch ohne Rhythmus und ohne, dass es so, es war alles so sehr lethargisch und so.
Na, wir kamen auch aus dieser Welt, ne? Genau. Also wir haben davor nicht groß Beats gemacht.
Es war einfach nicht weder Fisch noch Fleisch, sagt man ja.
Ja.
Und interessant, dass dieses Feedback uns dazu gebracht hat, gesagt hat, irgendwie, ja stimmt, es fehlt irgendwas.
Mhm.
Und es waren ganz viele Ideen in einem Ding, aber es war nicht zentriert.
Ja.
Und dann haben wir uns hingesetzt und aus dieser, aber wir wussten, dass die Grundidee irgendwie gut ist.
Mhm.
Und dass der B-Teil, den wir dann auch zusammengeschrieben hatten, irgendwie, das ist das.
Ja.
Und dann kam, und dann hast du dieses Klaviersolo eingespielt und dann kam dieser Rhythmus dazu und ich dachte, das ist es irgendwie so.
Ja.
Und lustigerweise ist genau das der Song, der am meisten gestreamt wurde, am meisten gehört wurde und am meisten irgendwie mit dem Du verbunden wird.
Ja.
Und wir haben es selber gar nicht gecheckt, wie du es gesagt hast.
Ich habe auch noch zwei schöne Erinnerungen an den Song, wie er entstanden ist. Der Anfang hört man ja so ein Intro mit so einem orgelmäßigen Ding. Und ich war ein, zwei Tage davor auf dem Flohmarkt und habe so eine alte, kleine Orgel, ich weiß gar nicht, was das sein soll, gekauft, stand da rum und man musste mit so einem Pedal Luft treten. Ja. Und damit kam ich, das hat irgendwie 20 Euro gekostet und dann haben wir das aufgebaut, volkseigener Betrieb irgendwo her, so. Und dann haben wir das aufgebaut, die Mikrofone rangehangen und dann meintest du, ja, spiel doch mal. Und dadurch, dass man so Luft treten musste, kamen die Töne auch so ein bisschen schwerfällig und so ist auch der Lacher am Ende entstanden, weil ich habe dann wie so ein Outro gespielt und es war so holprig, weil dieses Instrument halt so war und du hieltst das Mikrofon und hast dich kurz danach zerschossen, weil das so lustig klang.
Ja, und sah auch lustig aus.
Ja, ja,
und es war ja auch ein ganz kleines bisschen out of tune.
Ja, ja.
Es hatte nicht so richtig zum Klavier gepasst von der Stimmung. Es war ein bisschen zu tief, glaube ich auch. Also, oder zu hoch, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das war ulkig.
Ja. Und das ist der Lacher, den haben wir drin gelassen. Und dieses Klaviersolo beginnt ja mit so einem ganz scharfen Intervall. Und da weiß ich noch, dass ich...
Ist das ein Kreuz 9 oder was ist das?
Genau. Und da weiß ich noch, dass ich dieses Klaviersolo aufgenommen habe, als du, glaube ich, gerade unten in der Küche warst oder auf Toilette, ich weiß nicht. Fakt ist, ich musste vom Rechner, ich musste Aufnahme drücken und zum Flügel rennen. Und ich war irgendwie auch so, ich dachte jetzt, oh, jetzt komm, lass das doch mal fix einsagen. Ich war so leicht aggressiv. Deshalb habe ich Rekord gedrückt, bin zum Flügel gerannt und habe deshalb dieses Intervall so reingedroschen und habe dann einfach so dieses Solo so reingemöllert, würde ich sagen. Ne?
Reingemöllert?
Ja, also es ist ja nicht so, es ist lebendig, ne, aber es ist nicht so wie, oh, jetzt spiele ich ein tolles Solo. So. Und aber es zeigen sich zwei schöne Sachen daran. Zum einen ist es wirklich persönlich und es wird speziell dadurch, ne? Weil irgendwie ein paar Sachen in dem Song passieren, die nirgendwo anders passieren. Es gibt dieses Instrument vom Flohmarkt, es gibt diese eine erste Idee, die im Flow entstanden ist, ja. Es gibt so diesen Moment von, oh komm, ich hau das jetzt fix rein und bam. Aber es sind alles Sachen, die es speziell machen. Sie machen den Song. Also der Grundsong, man könnte das alles weglassen, es wäre trotzdem ein guter Song, aber es macht den Song markant. Und ich würde sagen, das, worüber wir jetzt gerade sprechen, das sind Zutaten. Das ist nicht die Maßgabe dafür, dass es ein guter Song wird. Man hätte auch ein anderes Intro machen können und man hätte sicherlich auch ein anderes Klaviersolo spielen können. Der Song ist jetzt nicht der beste Duo-Song, sage ich mal, nur durchs Klaviersolo, ja. Aber es sind Zutaten. Ähnlich wie wenn du, weiß ich nicht, eine gute Tomatensuppe machst, und du fügst noch diese zwei, drei Gewürze extra rein, wo du sagst, das ist aber speziell. Ne? Das sind im Prinzip Zutaten, die einen Song auch persönlich machen können, wo man sagen kann, ey, das unterscheidet sich eben plötzlich dann zu vielen anderen. Und nicht, weil wir die Dinge, also da geht es ja nicht um richtig und falsch, das ist auch dann das große Thema, ne? Sondern es geht wirklich darum, dass es eigen ist, ne? Und dass man was Eigenes gefunden hat. Und dieses was Eigenes finden, das findet man meistens nicht, wenn man danach sucht. Das ist wie so oft im Leben.
Ich musste immer an die Geschichte von Bohemian Rhapsody denken.
Ja.
Es ist ein Song ja von Queen. Ich glaube, das ist der erfolgreichste Song der Menschheitsgeschichte bis hierhin. Ich glaube auch einer, der wirklich der meistgestreamteste.
Ist nicht Plagwitz?
Und die Geschichte zu dem Song und auch wie die Band den aufgenommen hat und auch was für einen Inhalt der hat, der eigentlich sehr, sehr dadaistisch ist.
Ja.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia, Figaro. Ja. Also so, was, hat nichts mit dem Anfangsteil zu tun und nur sehr weit entfernt und man würde wahrscheinlich, die wenigsten Leute würden so einen Song schreiben.
Mhm. Ja.
Aber dadurch, dass er so markant ist und auch so besonders und wie er so klingt und die Stimmen und wie dann das Gitarrensolo reingeht und also es ist eine Mischung aus Operette und Rocksong es ist einfach ein unglaublich großer Unterhaltungswert da drin. Und abwechslungsreich. Und die Plattenbosse haben damals gesagt, nee, das ist für uns keine Single, das bringen wir doch nicht als Single raus.
Ja.
Und die Band hat gesagt, nein, das ist es. Zeigt ja ganz viel erstens, dass die Musiker selber gecheckt haben, das ist was Besonderes.
Das ist schon mal stark.
Das ist schon mal wirklich außergewöhnlich. aber, dass so ein Song so lange so eine Bedeutung hat und so fresh ist.
Ja.
Also, das ist wahnsinnig geil.
Ja.
Und erzählt eigentlich davon, was gute Songs ausmachen. Ich habe letztens einen Song gehört, der richtig billo produziert ist. Also richtig furchtbare Sounds und richtig scheiße, aber trotzdem mega gut. Weil auf einer Hochzeit lief You're Still the One von Shania Twain. Und die Sounds, die da verwendet sind, die Hammond-Orgel, es klingt alles so nach Plastik.
Ja.
Und trotzdem funktioniert es.
Ja.
Dieser Refrain.
Ja.
Und es macht was mit mir und ich denke so, warum? Er ist da wirklich jetzt nicht geil, der Song, aber trotzdem.
Ich will ihn.
Na gut, komm her damit, so weißt du? So. Oh, es ist echt verrückt.
Entschuldigung, ich hoffe, dass wir euch damit ein bisschen, also ich weiß, es ist ein Thema, es gibt Workshops darüber, die gehen wochenlang, ja, und es bleibt auch die ewige Suche, aber ich hoffe trotzdem, wir konnten euch so einen kleinen Einblick geben, vielleicht auch einen kleinen Überblick, ja, weil, falls wir mal, ist mal mein Ziel, ein Buch über Musiktheorie zu schreiben, was 19 Seiten hat mit vielen Bildern. Ist schon immer mein Plan. Nein, Dinge einfach halten. Ich weiß, man kann die Dinge immer noch weiter ausreizen und alles in unserem Leben kann eine Wissenschaft werden, ja, und das ist ja was Wunderschönes. Man kann sich das ganze Leben lang damit beschäftigen, wie man gute Songs schreibt, man kann sich das ganze Leben lang mit Songwriting, mit Musik und so weiter auseinandersetzen, aber trotzdem finde ich es wichtig, Dinge runterzubrechen aufs Wesentliche. Wir hoffen, das konnten wir für euch tun, ein bisschen, würde sagen, Antonio, wir kommen zur nächsten Kategorie, was ich dich schon immer mal fragen wollte.
Na los.
Jetzt ist natürlich meine Frage, Antonio, an dich beim heutigen Thema. Was ist deiner Meinung nach der beste Duo-Song? Reißerische Frage.
Gibt's nicht. Ja. Also erstens das, jeder Song hat ja so seine Geschichte, aber ich glaube, der wichtigste Song, mit dem wir so für uns geschrieben haben und wo wir gemerkt haben, oh, das ist irgendwie ein eigener Sound, sind für mich zwei. Märchen von der Wolke und Clara Park.
Ah, okay.
Weil Clara Park der erste Song war, wo wir zum ersten Mal ins Studio gegangen sind und mal anders aufgenommen haben.
Ja.
Wir haben den Beat produziert mit einem Mülleimer.
Stimmt, wir haben auf den Mülleimer gehauen. Ja.
Und ich meine, wir sind jetzt nicht bekannt für unsere Beats. Unsere Beats sind jetzt, wenn du sie vergleichst.
Sind Mittel zum Zweck.
Pharrell Williams vergleichst und vielen anderen Künstlern ist nie Billo.
Ja.
Also weil wir keine großen Beatbauer sind. So.
Man muss aber dazu sagen, will ich auch noch sagen, es hängt gar nicht nur daran, dass wir jetzt nicht die größten Beatbauer sind, sondern Beats sind für uns Mittel zum Zweck, weil wir wollen unsere Instrumente in den Vordergrund heben.
Genau.
Wir wollen nicht den Beat in den Vordergrund heben. Der Beat muss sozusagen wie so ein Auto sein, was einen von A nach B bringt. Ne? Aber es geht nicht um die Karre, es geht darum, dass du ans Ziel kommst.
Genau.
Und so ist das mit Beats. Meistens
ist es ein Dacia bei uns.
Naja, klar, aber Hauptsache die Karre rollt,
aber
weil es geht um Saxophon und Klavier. So,
genau,
das ist der
aber
Gedanke.
Deswegen finde ich das exemplarisch, weil viele würden ja vielleicht einen anderen Song sagen und du wahrscheinlich Plugwitz.
Ja.
Weiß ich nicht, ich habe es jetzt einfach nochmal gesagt. Aber da haben wir zum ersten Mal gemerkt, ah, so kann man auch Songs bauen im Studio und basteln. Und das ist, war, glaube ich, ziemlich entscheidend.
Was hältst du als besten Song von Roboter Klaus?
Das ist genau das, was du erzählt hast, mit ist die Geschichte stimmt.
Genau.
Also wer den Song Roboter Klaus nicht kennt, es geht darum, dass ein Roboter, der Klaus heißt, nicht tanzen kann.
Ja.
Und so klingt natürlich auch die Musik.
Ja.
Und ich muss dann immer wieder an so Roboter-Videos denken, die es ja immer wieder gibt.
Ja.
Wo dann immer drunter steht, haha, so sieht wohl die Zukunft aus.
Ja.
Und Roboter, die versuchen Fußball zu spielen oder versuchen Müll rauszubringen und so. Das sieht so großartig aus.
Ja, ist geil. Der Song würde gut dazu passen. Passt immer noch.
Definitiv.
Roboter Klaus. Schön.
Für dich? Welcher ist der beste Song?
Auch schwierig zu beantworten. Plugwitz haben wir ja drüber gesprochen. Ich finde tatsächlich, Wo die wilden Blumen blühen, einer unserer besten Songs, weil der ist auch aus so einem Gefühl heraus entstanden. Das Songwriting ist gut.
Ja,
und die Entwicklung des Songs ist gut, weil es gibt wie so einen ganz großen B-Teil, den man dann am Anfang erstmal gar nicht erwartet. Und ich finde, den habe ich immer noch so im Kopf, auch wenn wir den jetzt zum Beispiel bei der letzten Tour gar nicht gespielt haben. Den finde ich aber wirklich gut.
Mag ich auch, weil der halt einen sehr, sehr interessanten, sorry für diese Fachbegriffe, Leute, aber so einen schönen Puls hat.
Ja.
Das ist einfach ein besonderer Rhythmus, den wir sonst so in Songs nicht haben.
Mhm.
Und dadurch fliegt der noch ein bisschen mehr.
Ja.
Also er fliegt wirklich weg.
Ja.
Also er fliegt als Metrum weg, als Gefühl.
Ja.
Und ich mag den Song auch sehr.
Ja.
Jetzt meine Frage an dich. Was ist denn generell unabhängig jetzt vom Duo für dich der beste Song?
Oh, das kann ich gar nicht sagen. Das ist so unterschiedlich. Da gibt es, ehrlich gesagt, gibt es für mich keinen, wo ich sagen würde, also so, das ist es irgendwie. Mhm. Ich weiß, für viele Leute ist natürlich, gerade wenn es um Songwriting geht, die Beatles, das Nonplusultra. Ja? Aufgrund dessen, dass die Beatles mich damals nicht gefragt haben, dort Klavier zu spielen, vernünftig, weil ich hätte da optisch gut reingepasst. Auch so vom ganzen Gestus zu Liverpool und Bars, das wäre mein Ding gewesen. Aber die haben nicht gefragt und deshalb hat mich das nie so richtig gepackt, die Beatles.
Ja.
So, haben einfach zu wenig Klaviervirtuosität geliefert. Ja, also eine Gitarrenband, habe ich immer gedacht, ja, ich höre lieber Klaviermusik. Aber für viele ist es die Beatles, ja. Aber, und sehe ich auch, also jetzt, wo wir in den Studios waren und uns natürlich mit der Musik von ihnen auch auseinandergesetzt haben, bin ich da ein bisschen tiefer reingegangen. Also deshalb, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. So, weil es gibt so viel Unterschiedliches, so viel Wunderschönes, weil, ich will nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, am Ende, genau über das, was wir geredet haben, geht es darum, etwas Persönliches darzustellen. Und ein Frank Sinatra-Song zu einem Miles Davis-Song, zu einem Beatles-Song, das sind ja alles unfassbar schöne Songs, die alle ein gutes Songwriting eint, aber die eben auch noch diese W-Fragen, die du gesagt hast, wer macht das? In welcher Zeit wurde das gemacht? Also wann? Und so weiter. Ne? Hat sich das mit der Geschichte des Künstlers oder der Künstlerin verbunden? Das sind halt immer die Fragen, die auch noch da dran hängen. Und wenn das matcht,
Aber ist es nicht erschreckend? Wir sind Jungs, die in den 30er sind.
Ja.
Und wir reden die ganze Zeit von Musik, die teilweise 70, 60, 50 Jahre alt ist.
Das ist doch herrlich.
Ja, herrlich schon. Aber ist es nicht auch erschreckend?
Na, das finde ich nicht, weil ich meine, ich glaube auch hier, wir reden viel über aktuelle Musik und wie wundervoll das ist. Und
nein, aber wir reden, ich meine damit nicht von Künstlern. Es gibt jetzt keinen Song in den letzten 5 Jahren, wo du sagst, meine Güte, das ist so krass.
Nee, das würde ich nicht sagen.
Ja, aber du hast, also wir haben jetzt so die Beispiele, die wir genannt haben.
Ja, natürlich, weil das oftmals natürlich die Leute waren, die natürlich auf unsere Zeit jetzt noch einen riesigen Impact haben, ja. Sozusagen, und auf Popmusik und Popkultur und auch Jazzmusik den größten Impact hatten. Heutzutage ist es, ich meine, man muss sich vorstellen, das waren die ersten großen Bäume im Wald, ne? Und heute ist es nicht so, dass der Wald weg wäre, sondern wir haben nicht mehr nur 10 tolle Bäume, sondern wir haben einen richtigen Wald.
Ja.
Und das ist der große Unterschied. Und natürlich spricht man schnell über diese großen Eckpfeiler. Ja?
Ja.
Heutzutage ist natürlich, was die Musikbranche angeht und was ist die Anzahl an kreativen Leuten und auf welchem Level musiziert wird und Songwriting betrieben wird und Klavier gespielt wird und Saxophon gespielt wird, ist unfassbar. Also es ist wirklich, es ist Wahnsinn, was auch wir ja immer mitbekommen, was aus jungen Leuten gerade wächst, was da rauskommt. Viele sind inzwischen Multi-Instrumentalisten. Es ist alles auch noch ganz anders als vor 20, 30 Jahren. Aber man muss natürlich sagen, vieles aus der heutigen Musikwelt basiert immer noch aus dieser Zeit, nicht wahr?
Definitiv. Und für mich, ich würde eine Künstlerin rausheben für mich.
Mhm.
Die wirklich ganz viel mit mir gemacht hat, musikalisch, ich glaube auch mit dir, ist Billie Eilish.
Ja.
Mit ihrem Bruder Phineas, die hat Musik geschaffen, die bleiben wird irgendwie.
Ja, also, und sie hat wirklich was verändert.
Sie hat was verändert, es ist irgendwie auch wieder Punk drin,
ja,
also auch von ihrer Art und Weise. Und ein beispielhafter Mensch.
Ja.
Sie hat zum Beispiel vor einigen Tagen 11,6 Millionen Euro gespendet in Amerika für Foundations, die sich für Klimaziele einsetzen und für eine Politik, die ja komplett gerade nicht wahrgenommen wird in Amerika oder beziehungsweise sehr an den Rand.
Hat auch gerade so einen Umweltpreis bekommen, nicht wahr?
Genau, und daraufhin dann eben auch verlautbart, was sie da wie spenden möchte.
Ja.
Ich glaube 11,6 waren es, habe ich gelesen, aber ich weiß nicht mehr genau. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall einer, der sich ein Mensch, der sich einfach auch toll äußert und eine Haltung hat. Das sind Menschen, die verändern was.
Ja.
Auch in ihrer Generation beispielhaft sind und ihre Kraft und ihre Power nutzen für wirklich Dinge, die uns weiterbringen als Menschen. Glaube ich zumindest.
Ja, absolut. Absolut.
Und das ist meine Meinung und deswegen ein
Vorbild. Kann man, würde ich
Vorbild.
Auch, würde ich auch sagen. Ja, ist wirklich so. Ja.
Ein vorbildlicher Mensch.
Ja.
So, jetzt habe ich das so entpersonifiziert. So. Sie ist ein. So, jetzt um das nochmal.
Sag's ruhig laut, falls sie es hört.
Eine tolle Frau und tolle Künstlerin und auch eine sehr, sehr spannende Familie.
Ja. Antonio, willkommen zu unserer Kategorie Deep Talk oder Quatsch.
Ja.
Willst du ziehen? Vielleicht zieht heute jeder einen.
Okay, dann wir haben sehr viele Fragen wieder reingepackt. Oh. Ein Zettel von mir, hier steht drauf: Welcher Musikstil nervt dich so richtig hart?
Also ich kann mit fast jedem Musikstil erstmal was anfangen, weil Musik hängt immer vom Raum ab und vom Gefühl. Also ich kann auch Mallorca-Hits, wenn ich im Bierzelt bin, will ich jetzt nicht Mozart hören. Da kann ich das absolut verstehen, wenn man sagt, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Heißt der Song so?
Ja, oder?
Genau. Ja?
Ich habe einen Delfin in meiner Handtasche.
Ich bin ein Delfin.
Nee, Quatsch, irgendwas mit der Handtasche.
Ja. Also ich kann einem was abgeben, wo ich tatsächlich manchmal wenig Berührungspunkte habe, ist Death Metal.
Ja.
So, da merke ich einfach, das Gefühl fehlt mir oftmals. Wobei ich manchmal, vielleicht in meinen früheren Tagen, mehr Death Metaler war, als mir lieb war. Nee, aber gibt tatsächlich weniges. Also so, es hat alles seinen Platz, muss ich sagen. Ich bin froh, dass es alle Musikstile gibt. Ich kann alle irgendwie erstmal nachvollziehen.
Sehr gut.
Oder gibt's für dich was?
Ja, ich bin nicht so ganz der Hardrock-Typ. Also doch, eigentlich schon. Eigentlich mag ich alles.
Ja.
Es gibt manche Situationen, wo ich einfach Heavy Metal nicht so aushalte.
Ja.
So richtig Gitarrenschrammel ist nicht ganz meins.
Ja, verstehe ich. Aber wie gesagt, bei mir auch.
Ja. Ja. Deswegen haben wir uns ja getroffen.
Genau, deshalb haben wir Gaga als Schlagzeuger.
So, zieh du mal was. Was steht da drauf?
Deutsch oder Englisch? Ein Zettel von mir, weil das oftmals die Frage ist, die sich viele Künstler und Künstlerinnen in Deutschland stellen. Schreibt man jetzt auf Deutsch, schreibt man jetzt auf Englisch? Hast du da Vorlieben, Antonio?
Naja, ich würde sagen immer, nimm das, wo du dich am besten ausdrücken kannst.
Mhm.
So. Und bei uns ist ja ganz klar, kein Englisch, weil wir beide kein Englisch aussprechen können.
Ist ja immer schon mit so Deutsch schwierig.
Ist ja schon mit dem Deutsch schwierigen.
Aber obwohl, wir haben einen englischen Song, Galaxies in Haze heißt der. Galaxies in Haze. Zusammen mit einer fantastischen Sängerin, Vanya Janeva.
Aber da gab es ja auch viele Leute, die gesagt haben, Anton, da kann das gar nicht richtig aussprechen.
Ja. Naja, aber haben es trotzdem gemacht.
Ist ja wie bei Frau Holle. Also als ich das aufgenommen habe, den Rap, da habe ich einen Tag davor gesagt, ich kann gar nicht rappen, und nächsten Tag habe ich es eingerappt und man hört es auch.
Ja, aber das ist ja schön.
Aber also die Geschichte ist halt das Entscheidende bei dem Song.
Natürlich.
Deswegen funktioniert der.
Ja, natürlich.
Nicht wegen meiner nicht vorhandenen Rap-Künste.
Absolut. Und wenn du
es. Ist gut, ja auch schon besser geworden jetzt live.
Ja, wenn du es gut rappen würdest, wäre es auch. Also, erstens finde ich, live machst du es gut. Aber wenn du es so wie so ein Mega-Profi machen würdest, wäre es gar nicht so lustig. Weißt du? Es wäre auch so, wenn wir das so geproduziert hätten wie Snoop Dogg persönlich, das wäre nicht lustig.
Ja, stimmt, das wäre vollkommen absurd.
Die Produktion hat Witz.
Oh, komm, lass uns noch eins weiterziehen. Okay, das ist so schon lustige Frage. Deine erste selbst gekaufte CD. Kannst du dich erinnern?
Boah, nee.
Soll ich dir sagen?
Ja.
Ich glaube, Marcio Parker hast du als erstes gekauft.
Kann das sein?
Ja.
Kann sein, ich weiß es nicht. Kann auch Kurt in die Eck gewesen sein.
Oh, geil. Okay, gut, nächste Frage.
Was haben wir hier? Pflanzen im Winter. Die armen Pflanzen.
Ja, wir haben ja eine Studiopflanze.
Wir haben eine Studiopflanze. Hat die direkt eigentlich einen Namen, Antonio?
Nee, noch nicht. Aber ich hab letztes Jahr gedacht, ey, es wäre schön, mal hier irgendwie eine Pflanze im Studio zu haben. Und bin in den Baumarkt gefahren und habe so ein Ding gekauft. Pflanze nennt sich das. Und auf jeden Fall hatte die ganz braune Blätter letztens, als ich wieder kam. Und dann habe ich gemerkt, ich habe viel zu viel Wasser rein. Ah. Ich hab so mir so eine App geholt.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt.
Ich kenne so eine.
Plantura heißt die, glaube ich.
Ja.
Und habe dann die Blätter abfotografiert und da hieß es, so viel Wasser drin.
Ah.
Und dann habe ich reingeguckt und war alles überschwemmt.
Deshalb,
dann habe ich das Wasser abgeschüttet und jetzt geht es ihr wieder besser.
Guck.
Sie wird wieder, ich habe jetzt die kaputten Blätter so ein bisschen abgeschnitten und jetzt kommt sie wieder.
Ja.
Ich müsste, glaube ich, mal demnächst wieder düngen.
Du kümmerst dich um die Pflanze, ne? Genau. Das ist eher deine Freundin.
Ja, es ist einfach schön, Sascha. Es ist schön für uns, dass wir sowas im Raum haben.
Ja. Ja.
Findest du nicht?
Nee, doch, ich finde auch. Ich lebe auch mit sehr, sehr vielen Pflanzen zusammen.
Das stimmt, das weiß ich ja. Du sehr, wohnst sehr ja im Dschungel.
Ich wohne im Dschungel, aber ich muss fairerweise sagen, dass meine Frau sich drum kümmert.
Das macht.
Gut. Antonio, zum Abschluss wollen wir natürlich, gerade bei der heutigen Folge, wie schreibe ich einen guten Song, euch wieder einen Song auf unsere Playlist packen. Antonio, was hast du mitgebracht?
Also irgendwie kennt man die Band aber vom Hören, aber ich kann es dir vom Namen gar nicht. Die heißen Four Tops und der Song heißt I Can't Help Myself.
Ja, klingt nach einem Hit.
Und es ist irgendwie, wo ich dachte, es ist so positiv. Die Art und Weise des Schlagzeugs erinnert mich auch, wie Amy Winehouse 20, 30 Jahre oder über 30 Jahre später produziert wurde.
Ja.
Wir hören ja beide sehr viel so eine Musik gerade. Wir hören viel Marvin Gaye und sowas.
Ja.
Wo ich dann merke, ach krass, Pharrell Williams hat einfach nur geklaut.
Ja klar, also ich meine, wie gesagt, keiner erfindet das Rad neu. Es geht immer darum, sich, sag ich mal, nicht zu klauen, sondern sich zu inspirieren zu lassen.
Ja, ne? Und ich finde es super inspirierend, so fluffige Musik, wie die Snare klingt, wie das so hallig ist, wie die alles in einem Raum aufgenommen haben, teilweise die Band. Und ich mag's. Ich mag's, cool. Es ist so lebendig und ich habe wieder Lust auf lebendige Musik und irgendwie was Echtes, was Anfassbares. Ich habe den Eindruck, es kommt auch wieder.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Der Drang ist, also gerade weil wir über Billie Eilish gesprochen haben, ne? Definitiv. Der Trend, auch der Trend hin zum langen Song wieder. Ganz
geil.
Toll. Ja. Anfassbar.
Was hast du mitgebracht, Sascha?
Ich habe einen Song mitgebracht, der zweierlei verbindet, nämlich extrem gutes Songwriting und eine extrem gute und eigene Interpretation. Also alles, über was wir gesprochen haben. Der Song Blackbird im Original natürlich von den Beatles. Und ich habe eine wunderschöne Version entdeckt von Victoria Kennell, heißt sie. Sie ist wirklich, sie ist in München geboren, ist aber eigentlich Spanierin und Amerikanerin, hat weltweit gelebt, ist noch ganz, ganz jung. Ihr fehlt die rechte Hand. Und sie spielt aber trotzdem im Prinzip mit ihrem Arm und spielt meistens einen Ton nur mit der rechten Hand und begleitet sich sozusagen mit der linken. Und sie hat eine Art, eine Version gefunden von Blackbird, die vielleicht so ein bisschen an Radiohead erinnern würde, von den Harmonien. Und ich finde, das ist so ganz zauberhaft. Also sie singt und spielt Klavier. Und ja, also eine große Empfehlung, weil es ein großartiger Song ist, der aber genauso großartig nochmal interpretiert wurde und ganz eigen. Man vergisst die Beatles und wir selbst haben Blackbird interpretiert. Deshalb, ich weiß, das ist ein schwieriger Song. Ja? Er hat viele rhythmische Wechsel, obwohl das so natürlich klingt. Aber es ist, das ist nicht so ein 0815 Song, wo man sagt, ja komm, da, hier schlägst du mal das Liederbuch auf und dann spielen wir den mal. Ja. Mit dem Song muss man sich beschäftigen. Das hat sie getan auf eine ganz tolle Art und Weise. Blackbird von Victoria Kennell.
Super, sehr spannend. Höre ich gleich mal rein. Ihr Lieben, das war wieder mal eine ganz subjektive Art und Weise, vom Duo über Songwriting zu sprechen. Sascha, danke für dein Referendariat.
Ja, gerne.
Kann man so sagen, oder?
Ja, natürlich. War Professor Stehler war kurz da.
Ja, fand ich gut. Und ich fand die Idee sehr gut mit dem Heft, mit dem Buch.
Ja.
Wie schreibt man einen guten Song?
Ja.
Ist wirklich mal eine Idee, die man vielleicht als Duo mal aufnehmen könnte.
Mhm.
Und vielleicht gibt es ja irgendwann in ein, zwei Jahren mal so ein kleines Heft das oder so ein kleines Buch.
Dass du, also Musiktheorie auf 19 Seiten mit drei Bildern.
Vielleicht nennt man es gar nicht Musiktheorie, das hat wieder so was ganz, da kriegt man so Angst und denkt so, oh, das werde ich ja nie hinkriegen.
Ja.
Leute, einfach machen.
Musik, tschüss. Musik einfach. Guter Abschluss, lass das mal. Gut, keine großen Worte. Tschüss, gute Woche.
Ah, nein. Noch eine Sache.
Wir sind doch hier.
Ja, und zwar... unser Podcast ist ausverkauft.
Ja, also der Live-Podcast.
Für den 24.02. Wir machen einen ersten Live-Podcast. Und wir haben uns gedacht, und das ist, wird wahrscheinlich nur ganz nur weniger erreichen, weil jetzt ist eigentlich die Sendung vorbei.
Ja.
Aber die, die noch dran geblieben sind, schreibt uns unten in den Kommentaren. Wir verlosen oder wir verschenken zwei Gästetickets.
Ah ja.
Ihr seid
ja
unsere Gäste an dem Abend am 24.02. im Horns Erben in Leipzig.
Ja.
Schreibt uns und wir packen euch auf die Gästeliste.
Ja.
Also seid schnell und wir hören uns. Tschüss.
Jetzt aber wirklich. Tschüss.